Ö1 Abendjournal.
Astrid Blank begrüßt Sie. Zwischen Bund, Ländern und Parteien sind die kürzlich verhandelten Reformschritte etwa im Gesundheitsbereich weiter ein großes Thema. Wir berichten. In der Causa Pilnacek ist eine sogenannte Diversion gekippt worden. Es geht um die zwei Frauen, in deren Haus Pilnacek zuletzt gewohnt hatte. Die beiden müssen wegen Falschaussage wieder vor Gericht. Über 13.000 junge Menschen sind heute zum MED-AT, dem Medizinaufnahmetest, angetreten. Sie alle hoffen auf Zulassung. Bei Mercedes und VW in Deutschland wird demonstriert, dort drohen schmerzliche Kürzungen. Deutschland und die baltischen Staaten versichern einander des engen Beistandes in militärischen Fragen. Der moldauische Premierminister ist zurückgetreten. Und das jüngst aufgestellte Lueger-Denkmal in Wien war Schauplatz einer antisemitischen Pöbelei. Außerdem blicken wir in diesem Abendjournal noch einmal auf das entscheidende Fußballmatch gestern Abend in Los Angeles zurück. Woran lag es, dass Österreich gegen Spanien keine Chance hatte? Im Anschluss ans Abendjournal hören Sie Miriam Beller heute im Europajournal. Vor allem die Wetteraussichten fürs Wochenende. Daniel Stanker, bitte.
Recht sonnig und teilweise windig geht es in den Abend. Im Laufe der nächsten Stunden flaut der Wind aber weitgehend ab. Sternenklar verläuft die Nacht und es wird deutlich kühler. Zum Sonnenaufgang hat es zwischen 18 Grad in der Wiener Innenstadt und 8 Grad in manchen Tälern. Morgen am Samstag legt der Wind wieder zu und erreicht Spitzen zwischen 30 und 50 km/h. Dabei scheint meistens die Sonne, wobei zwischendurch auch Wolken durchziehen können und es wird ähnlich warm wie heute mit 22 bis 29 Grad. Am wärmsten wird es im Rheintal und von Kärnten bis ins Südburgenland. Der Sonntag wird wieder sehr windig und wechselhaft, mit Wolken, Schauern und Gewittern, dazwischen aber auch etwas Sonnenschein.
Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner ist nun Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz. Er hat das Staffelholz von seinem Tiroler Kollegen Mattler übernommen. Wallner hat dann gleich Tempo vom Bund gefordert, nämlich Tempo bei der Umsetzung von Reformen, auf die man sich im Grunde geeinigt hat, Katja Adhofer berichtet.
Nach der Grundsatzeinigung für Reformen fordern die Länder vom Bund, jetzt rasch Vorschläge für die entsprechenden Gesetze zu machen. Der neue Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Markus Wallner aus Vorarlberg, sagt zum Beispiel:
Ich würde anraten, dass die Gesundheitsministerin sehr schnell diese Idee, Facharztzentren aufzubauen, aufgreift und rasch in Konzeptionen geht.
Er habe schon oft von großen Würfen gehört, die dann aber krachend gescheitert seien.
Jetzt habe ich den Eindruck, es ist besser, es ist anders. Wir haben nicht vom großen Wurf geredet, sondern zumindest persönlich nicht, sondern ich will konkrete, umsetzbare Schritte sehen, die im Lebensalltag der Bürgerinnen und Bürger in Österreich und Vorarlberg ankommen.
Zentralbürokratie einzubremsen sei eine wirklich wichtige Aufgabe, das beschäftige ihn sehr, so der ÖVP-Landeshauptmann.
Weil ich sehr an die Kraft von kleineren Einheiten glaube, weil ich Eigenständigkeit und Eigenverantwortung für wichtig halte und weil es mir alle Haare aufstellt, wenn immer neue Zentralbürokratien und neue Kostenschübe erzeugt werden. Bei der Reformpartnerschaft haben wir in den Verhandlungen genau auf diese Punkte sehr gut geachtet. Aber das ist nicht vorbei. Wenn Gesetze entwickelt werden, wenn Finanzströme geklärt werden, dann ist immer im Detail auch zu klären, wer hat die Zuständigkeit, macht man es dort wirklich effizienter, was kostet, woher kommt das Geld. Man kann vom Vorarlberger Vorsitz erwarten, dass wir genau diese Dinge im Auge behalten werden.
Die Länder würden dabei konstruktiv an der Umsetzung mitarbeiten, so Wallner.
Man kann aber auch erwarten, dass wir, wenn vitale Länderinteressen verletzt werden, uns wehren.
Und das gilt auch für Städte und Gemeinden.
Und wir bleiben noch bei den angesprochenen Reformen. Die Regierungsparteien haben heute selbst die geplanten Neuerungen im Gesundheitsbereich gelobt. Durch den Ausbau von Gruppenpraxen werde etwa die Wartezeit auf Arzttermine sinken, so das Versprechen. Und kleinere Spitäler sollen nicht geschlossen, aber weiterentwickelt werden, Julian Paschinger berichtet.
Zwei Tage nach der nächtlichen Einigung zur Reformpartnerschaft richtet die Regierung heute noch einmal den Fokus auf die Ergebnisse im Gesundheitsbereich. Die Skepsis vieler Experten teilt man nicht. Es sei nämlich sehr wohl viel weitergegangen, argumentieren die Regierungsparteien. Der Ausbau von Primärversorgungs- und Fachärztezentren werde die Spitäler entlasten. Kleinere Standorte sollen nicht geschlossen, sondern weiterentwickelt werden, sagt SPÖ-Gesundheitsministerin Corinna Schumann.
Es kann natürlich sein, dass Dinge sich weiterentwickeln, dass man sagt, ein kleineres Spital wird vielleicht ein spezialisierteres oder wird ein Facharztzentrum oder wird ein PVE oder entwickelt sich in einen Standort der Übergangspflege. Das ist etwas, was natürlich dann gemeinsam geplant werden muss.
Dabei haben die Länder aber weiter ein Mitspracherecht. Bei Konflikten soll es statt Blockaden neue Schiedsgerichte geben, die dann auch zu einer Entscheidung kommen, sagt NEOS Gesundheitssprecher Johannes Gasser.
Über die Bundeszielsteuerungskommission werden einerseits Schlichtungsverfahren eingeführt. Die genaue Ausgestaltung ist hier natürlich noch offen, aber da geht es darum, dass verbindliche Wege auch wirklich umgesetzt werden.
Ob und welche Sanktionen dann vorgesehen werden, muss allerdings erst verhandelt werden.
Bei den angesprochenen Verhandlungen waren die Oppositionsparteien zuletzt nicht mit am Tisch. Man hat ihnen aber mitgeteilt, dass sie dann bei Umsetzungsschritten dabei sein und eine wichtige Rolle spielen würden. Etliche Vorhaben brauchen nämlich eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Aus der Opposition kommt heute viel Zurückhaltung und teilweise auch Kritik, Felix Nowak berichtet.
Kein großer Wurf, sondern bestenfalls Reformchen, so bewertet die grüne Parteichefin Leonore Gewessler die Ankündigungen.
Ich sehe da keine echte Partnerschaft zwischen dem Bund und den Bundesländern. Mir kommt eher vor, da ist eine mutlose Regierung auf Landeshauptleute getroffen, denen gut durchgesetzt haben, was alles nicht geht.
Bestes Beispiel sei die Gesundheit, so Gewessler. Hier sei den Verhandlern der Mut ausgegangen. Die selbst gesteckten Ziele, Stichwort Finanzierung aus einer Hand, habe man klar verfehlt. Nur vereinzelt können die Grünen Positives erkennen, etwa beim Ausbau der Primärversorgung. Generell warte man aber auf konkrete Gesetzesvorschläge. Gar nichts sagen wollen heute die Freiheitlichen. Die Regierung habe ihnen bislang weder etwas übermittelt noch präsentiert. Daher könne man die Ankündigungen auch nicht bewerten.
Das Oberlandesgericht Wien hat heute eine Diversion in der Causa Pilnacek gekippt. Es geht um die Vertraute des verstorbenen Justizsektionschefs und um deren Mitbewohnerin. Ihr Prozess wegen Falschaussage wurde Anfang Juni mit einer Diversion beendet. Jetzt aber müssen die beiden Frauen wieder vor Gericht. Barbara Ganzfuß berichtet.
Es entstehe der Eindruck der Bagatellisierung, wenn bei falschen Aussagen anstatt mit Urteil mit Diversion vorgegangen wird. So begründet das Oberlandesgericht die Aufhebung der Diversion. Und weiter, es bedürfe daher einer spürbaren staatlichen Reaktion, um der Allgemeinheit zu vermitteln, dass solche Delikte mit angemessener Härte verfolgt werden. Ursprünglich mussten die beiden Frauen je 250 Euro bezahlen und 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie nicht wahrheitsgemäß ausgesagt bzw. verschwiegen haben, wer den Laptop des verstorbenen Justizsektionschefs wann gehabt hat. Eine der beiden hat die Falschaussage danach zugegeben, sie sei an diesem Tag sehr nervös gewesen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat gegen die Diversion Beschwerde erhoben und nun Recht bekommen.
Heute hat in 4 Bundesländern der alljährliche Medizinaufnahmetest stattgefunden. Von ursprünglich fast 17.000 Angemeldeten haben knapp 13.250 am Test dann auch tatsächlich teilgenommen. In Wien kommen auf einen Studienplatz rund 10 Bewerberinnen und Bewerber, Annabel Amini berichtet.
Rund 5 Stunden reine Prüfungszeit liegen hinter den Bewerberinnen und Bewerbern des MedAT. Textverständnis, kognitive Fähigkeiten, sozial-emotionale Kompetenzen und schulisches Basiswissen. Ihnen wurde heute viel abverlangt. Manche Bewerberinnen haben genaue Vorstellungen, andere noch nicht.
Eigentlich ist mein Ziel, Unfallchirurgin zu werden.
Anästhesie war sehr interessant.
Dermatologie oder vielleicht auch Gynäkologie.
Ja, Arzt, aber ich weiß leider im Fachbereich noch nicht. Also ja.
Ja, also das kommt darauf an, wie ich heute abschließe.
Ich will schon Arzt werden, denke ich. Und ich weiß nicht, worauf ich mich spezialisieren werde. Das schaue ich noch an.
Zuerst heißt es aber, den Test zu bestehen. Von 13.248 Bewerberinnen und Bewerbern bekommen am Ende 1.950 einen Platz an einer der medizinischen Fakultäten in Linz, Graz, Innsbruck und Wien. Die Ergebnisse kommen im Laufe des nächsten Monats im August.
Gleich 18.09 Uhr ist es. Wir schauen ins Ausland. Vor dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Ankara nächste Woche wollen die europäischen Länder Geschlossenheit demonstrieren. Nach einem Treffen der sogenannten I5-Staaten, also von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen, waren heute die baltischen Staats- und Regierungschefs in Berlin. Und alle versichern einander ihre gegenseitige militärische Unterstützung. Der deutsche Kanzler hat auch kein Problem damit, dass Litauen überlegt, sein Atomwaffenverbot aufzuheben. Dieses Verbot aus den 1990er Jahren war eine Bedingung für den damaligen Abzug der sowjetischen Truppen, an die Andreas Jölle berichtet.
Die baltischen Staaten sind schon bisher NATO-Musterschüler. Estland, Lettland und Litauen geben bereits um die 5% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Litauen überlegt jetzt sogar, Atomwaffen auf seinem Staatsgebiet zu erlauben. Dazu müsste die Verfassung geändert werden und weite Teile der Politik sind dafür. Über diese Pläne hat heute der litauische Präsident in Berlin informiert. Unterstützung kommt vom deutschen Kanzler. Friedrich Merz sagt, das sei eine Entscheidung von Litauen.
Es zeigt aber auch zugleich, wie in diesem Land die Bedrohung aus Russland ernst genommen wird und insofern habe ich das hier nicht nur nicht zu kritisieren, sondern mit Respekt zur Kenntnis zu nehmen, dass Litauen auch in dieser Hinsicht bereit ist, das Land und damit das NATO-Territorium zu verteidigen.
Der Präsident von Litauen, Gitanas Nausėda, will solche Atomwaffen nicht als Aggression oder Provokation verstanden wissen, sondern es gehe um das Ziel der nuklearen Abschreckung.
This is about the goal of my country to use all the opportunities of nuclear deterrence.
Zur Abschreckung gegen Russland unterstützt bereits jetzt Deutschland die baltischen Staaten. Eine Panzerbrigade der Bundeswehr ist in Litauen stationiert.
Die Sicherheit des Baltikums ist auch die Sicherheit Deutschlands.
Estland, Lettland, Litauen und Deutschland betonen die gegenseitige Unterstützung und pochen auf die transatlantische Geschlossenheit.
Transatlantic Unity must remain our highest priority.
Wir wollen die NATO europäischer machen, damit sie transatlantisch bleiben kann,
sagt der deutsche Kanzler vor dem NATO-Gipfel in Ankara.
Und apropos Deutschland, bei Mercedes protestieren heute die Beschäftigten. Bei Volkswagen soll es dann nächsten Donnerstag soweit sein. Der Motor der deutschen Autoindustrie ist ins Stottern geraten. Die Gewinne sind eingebrochen. Mercedes will jetzt unter anderem die Arbeitszeit verlängern bei gleichbleibendem Lohn. Johannes Rupprecht informiert.
Die Beschäftigten von Mercedes-Benz protestieren heute in mehreren deutschen Orten lautstark gegen die Sparpläne des Konzerns. Bei Mercedes geht es zwar nicht um einen Stellenabbau wie bei VW, trotzdem warnt der Betriebsratschef von Mercedes, Ergun Lümali, vor falschen Schritten.
Die Wettbewerbsfähigkeit wird doch nicht dadurch gebessert, indem dass wir jetzt Tarifverträge abbauen, verschlechtern oder die Flexibilität der Mitarbeiter untergraben. Wettbewerbsfähigkeit wird besser, indem dass wir Innovation vorantreiben, indem dass wir Investitionen hier an den deutschen Standorten tätigen und indem dass wir wirklich die Kompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen abrufen.
Mercedes will die Arbeitszeit verlängern bei gleichbleibendem Lohn. Aus bisher 35 Stunden pro Woche sollen wieder 40 werden. In einer Videobotschaft an die Belegschaft vor einer Woche macht Britta Seeger, Mercedes-Vorständin unter anderem für Personal, dazu eine deutliche Ansage.
Der direkteste und aus unserer Sicht fairste Weg ist, wir müssen in allen Bereichen für das gleiche Geld mehr arbeiten.
Die Beschäftigten sind bei den Protestkundgebungen heute erwartungsgemäß nicht erfreut.
Warum soll ich letzten Endes auf Geld verzichten, wenn ich Arbeit leiste und meine Qualität bringe? Und meine Arbeitsmotivation ist hoch. Aber mit sowas sinkt natürlich die Arbeitsmotivation.
Die Dimension ist jetzt eine andere. Das heißt, das, was erkämpft wurde, jahrelang wird wegfallen.
Also das kann nicht sein, dass wir hier mehr ohne Lohnausgleich arbeiten.
Ein weiterer Plan von Mercedes, bereits vereinbarte Sonderzahlungen sollen für den Großteil der Mitarbeiter um ein Jahr nach hinten verschoben werden.
Heute und morgen treffen sich in Wien die liberalen Parteien Europas. Ihr Zusammenschluss ALDE, die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, ist nämlich 50 Jahre alt. Doch in die Feierstunde zum runden Geburtstag mischen sich auch Sorgen. Die Liberalen und ihre Wertvorstellungen stehen in Europa unter Druck, vor allem von Seiten der Rechtspopulisten. Ernst Kernmeier berichtet.
Die europäischen Liberalen wollen in Wien Mut machen, ihrer Gefolgschaft und sich selbst.
So yes, friends, we can do it.
Wir können es schaffen, sagt die Vorsitzende der liberalen Fraktion im Europaparlament, die Französin Valérie Ayer. Schaffen, die europäische Rechte zu besiegen. Mit Klarheit, Mut und Entschlossenheit, so Ayer.
We can do it, but it requires courage. Clarity and Unity.
Die Liberalen haben in Europa schon bessere Zeiten gesehen als jetzt zu ihrem 50. Geburtstag. Im Europaparlament haben sie an Gewicht verloren und sind nur mehr die fünftstärkste Fraktion hinter den Rechtskonservativen und den Rechtspopulisten. Die liberale Demokratie sei in Bedrängnis, so der Tenor in Wien. Die engere Kooperation der EU-Staaten, wie sie die Liberalen immer vertreten haben, sei momentan bestenfalls in Trippelschritten durchsetzbar. NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ruft dazu auf, sich nicht zum Schweigen bringen zu lassen.
Standing still, being shut up, being silent is not
an option.
Auch im Gegenwind will die liberale Parteienfamilie die Integration Europas vorantreiben, etwa in Form der Verteidigungsunion oder durch die Abschaffung des Einstimmigkeitsgebots zugunsten schnellerer Entscheidungen.
Der moldauische Premierminister ist heute überraschend zurückgetreten. Nach nur 8 Monaten legte Alexandru Munteanu am Vormittag sein Amt zurück. Damit muss seine gesamte Regierung zurücktreten. Es holpert also für das EU-Beitrittskandidatenland Moldau auf seinem Weg in die Europäische Union, Katharina Wagner informiert.
Es ist ein unerwarteter Schritt, den der moldauische Premierminister Alexandru Munteanu heute in einem Posting auf X bekannt gibt. Seine Amtszeit als Ministerpräsident ende heute, in dem Moment, in dem ihm klar geworden sei, dass er sein Mandat nicht mehr in Übereinstimmung mit seinen Prinzipien ausüben konnte, habe er sich für einen Rücktritt entschieden, schreibt er. Munteanu gehört genauso wie die moldauische Präsidentin Maia Sandu der PAS an. Bei Wahlen vergangenen September hatte sich die liberale proeuropäische Partei klar gegen die prorussische Opposition durchgesetzt. Doch im Juni wurde die Partei von einem Korruptionsskandal erfasst. Der Chef der staatlichen Flugsicherheitsbehörde soll seinen Lebenslauf massiv geschönt haben und die Cousine der moldauischen Präsidentin Sandu soll als Sprecherin bei der Behörde angestellt worden sein, für ein besonders für moldauische Verhältnisse mehr als üppiges Gehalt von 6.000 Euro pro Monat. Für Moldaus Präsidentin Sandu ist der Rücktritt des Premiers ein herber Schlag. Sie will schon kommende Woche Gespräche mit der Parlamentsfraktion führen, um einen neuen Premier zu finden. In einem heutigen Pressebriefing plädiert sie schon jetzt an die künftige Regierung. Es brauche jetzt ein starkes, vereintes Team, um das Ziel des Landes, der EU beizutreten, zu erreichen.
Berichtet Katharina Wagner. Overtourism, das ist das, wovon man in Spanien längst ein Lied singen kann. Zu viele Gäste auf einem Fleck, etwa in Städten oder an Stränden. Heuer könnten erstmals mehr als 100 Millionen ausländische Gäste ins Land kommen und die wichtigsten Flughäfen des Landes stoßen an ihre Grenzen. Der erste dramatische Belastungstest steht an diesem Wochenende bevor, dem ersten Urlaubswochenende. Aus Madrid berichtet Josef Manola.
Spaniens Tourismus wächst weiter. Im vergangenen Jahr kamen knapp 97 Millionen ausländische Gäste. Heuer könnte erstmals die Marke von 100 Millionen erreicht werden. Dazu muss die Kapazität der Flughäfen vergrößert werden. An Spitzentagen wie heute geraten nicht nur die Flugpläne, sondern auch Terminals, Sicherheitskontrollen und Gepäckabfertigung unter Druck. Verspätungen von einer Stunde sind keine Seltenheit. Zusätzlichen Aufwand verursachen die Grenzkontrollen. Die Standards werden immer strenger. Seit April werden biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder erfasst. Langfristig sollen die Flughäfen ausgebaut werden. In Barcelona ist aber die geplante Verlängerung der Piste umstritten. Der Flughafen liegt zwischen dem Meer und einem geschützten Feuchtgebiet. Die EU könnte ihre Bewilligung verweigern. Die unsichere Lage im östlichen Mittelmeer kommt Spanien zugute. Tourismusminister Jordi Herrero sagt,
El mundo, la gente escoge.
Spanien gilt als sicheres und gastfreundliches Land.
Acogedor.
Jetzt ist geplant, Flüge auf weniger gefragte Zeiten zu verteilen. Das kann zeitige Verbindungen bedeuten oder spätabends. Langfristig sollen Investitionen neue Kapazitäten schaffen, damit auch die Flughäfen mit der steigenden Zahl an Urlaubern Schritt halten.
Erst kürzlich ist das umstrittene Luega-Denkmal in Wien neu aufgestellt worden, und zwar geneigt, also etwas schief. Nun ist es dort zu einem antisemitischen Übergriff gekommen. Ein jüdischer Künstler wurde bespuckt und wüst beschimpft. Er selbst ist wegen Sachbeschädigung angezeigt worden, da er das Denkmal in eine Kunstaktion einbezogen hatte. Mehr von Bernd Matschedolnik.
Es war eine Aktion im Rahmen eines Festivals der Angewandten. Der Künstler Alon Ishai, früher Präsident der jüdischen Hochschülerschaft, versieht das Karl-Lueger-Denkmal mit wasserlöslicher Sprühkreide und Stickern. Die Aktion sollte die antisemitische Vergangenheit Luegers einmal mehr thematisieren. Die Polizei schreitet ein und beendet die Aktion mit mehreren Einsatzfahrzeugen. Gegen Ishai und andere Beteiligte, darunter Vizerektorin Gerhild Steinbuch, wurden Anzeigen erstattet. Nach dem Polizeieinsatz eskaliert die Lage weiter. Passanten beschimpfen Ishai und andere Teilnehmer antisemitisch. Einer rief SCH...Juden und lobt sogar Hitler. Ishai zeigt sich entsetzt. Zuerst bekomme er als jüdischer Student 2 Anzeigen, dann werde er antisemitisch beleidigt, sagt der Künstler zum Standard.
Am Sonntag jährt sich zum 30. Mal die Geburt des sogenannten Klonschafes Dolly. Es wurde zum berühmtesten Schaf der Welt. Dolly war ein Durchbruch für die Wissenschaft und gleichzeitig für viele ein Schreckensszenario. Zum befürchteten Klonen von Menschen ist es bisher Gottlob nicht gekommen. Dolly hat aber die Wissenschaft geprägt, berichtet Raphael Krapscher.
Klonschaf Dolly hat vor 30 Jahren die Biologie für immer verändert. Damals dachten viele, dass nach dem ersten geklonten Schaf bald auch Menschen geklont werden könnten. Dazu ist es nie gekommen. Was stattdessen aus Dollys Erbe geworden ist, erklärt der Münchner Biotechnologe Eckhard Wolf.
Nun, Dolly hat zum einen sehr viel in der Grundlagenforschung bewegt und ein Produkt ist auch die Entwicklung der sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen, die ja heutzutage sehr weit angewendet werden. Und dafür hat Shinya Yamanaka ja auch den Nobelpreis bekommen.
Heute wird nur noch in sehr spezifischen Fällen geklont, etwa in Wolfs Labor, wo er und sein Team Schweine klonen, um medizinische Fragen zu beantworten und auch um Organe für kranke Menschen zu züchten.
Und am Ende dieses Journals reden wir noch einmal vom Fußball. Da wäre zum einen Deutschland. Teamchef Julian Nagelsmann ist abgetreten, nachdem die deutsche Nationalmannschaft aus der WM ausgeschieden ist. Aber auch Österreich ist gestern Abend im 16. Finale an Spanien gescheitert und muss nach Hause. Damit ist das erhoffte Fußballwunder ausgeblieben. Wie reagieren die Spieler in den USA und wie muss man das Match gegen Spanien einordnen? Gerhard Prohaska zieht Bilanz.
Österreich hat das abgeliefert, was man von der Nummer 23 der Weltrangliste erwarten darf. Wir waren unter den Top 32 Mannschaften der Welt, aber Österreich hat es nicht geschafft, über sich hinauszuwachsen. Das ist auch die Bilanz der Spieler wie von Michael Gregoritsch oder Alexander Schlager.
Wir wissen, und das haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir mithalten können, wenn jeder Prozent perfekt ist. Wenn wir eine gute Leistung bieten und nicht jeder Prozent am perfekt ist, dann verlierst du gegen diese Mannschaften. Und deswegen, glaube ich, haben wir trotzdem eine ordentliche WM gespielt.
Wir sind im 16. Finale ausgeschieden gegen eine Mannschaft, die in der jüngsten Vergangenheit den größten europäischen Titel gewonnen hat. Und leider ist das eine Nummer zu groß für uns.
Es wird definitiv Veränderungen in der Mannschaft geben. Marko Arnautović zum Beispiel hat seine Teamkarriere gestern tränenreich beendet.
Sehr, sehr viele schöne Momente erlebt, sehr viele auch nicht so schöne Momente erlebt. Ich habe hier Kameraden gehabt am Anfang. Das ist zu meiner Familie geworden.
Danke vielmals, dass ihr mich unterstützt habt, 19 Jahre lang.
Kapitän David Alaba überlegt noch, ob er im Nationalteam weitermachen wird. Und Teamchef Ralf Rangnick, der bastelt im Kopf bereits an der Mannschaft für die nächsten Jahre.
Ob wir überhaupt einen Umbruch brauchen, weiß ich nicht. Es gibt genügend Spieler auch, die im allerbesten Alter sind oder auch noch in jüngerem Alter. Solange ich Teamchef bin, werden wir alles dafür tun, dass Österreich regelmäßig bei Europa- und Weltmeisterschaften dabei ist.
Österreich hatte jedenfalls bei dieser Weltmeisterschaft die Sternstunde gegen Algerien. Am Ende bleibt aber auch die Einsicht, dass es Fußballwunder leider nur selten gibt. Jetzt gehört die WM-Bühne dem wirklich Großen.
Sagt Gerhard Prohaska und im Nachrichtenstudio hat Tom Brandenberger Platz genommen.
Der Budgetausschuss des Nationalrats hat am Abend das Doppelbudget für 2027-28 abgesegnet. Zustimmung kam von den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS. Die FPÖ stimmte lediglich dem Parlamentsbudget zu. Im Plenum soll der Haushalt Ende kommender Woche beschlossen werden. Davor gibt es noch Plenardebatten über 3 Tage. Die europäischen NATO-Staaten und Kanada haben sich darauf geeinigt, die Ukraine in diesem und im nächsten Jahr mit jeweils 70 Milliarden Euro Militärhilfe zu unterstützen. Das wurde aus Diplomatenkreisen in Brüssel bekannt. Die Finanzhilfe soll demnach auf dem NATO-Gipfel in Ankara kommende Woche offiziell verkündet werden. In der Gesamtsumme von 140 Milliarden sind bereits die rund 60 Milliarden Euro enthalten, die die EU der Ukraine als Darlehen zugesagt hat. In Großbritannien sollen Menschen mit Belohnungen zu mehr Bewegung im Alltag motiviert werden. Nach Angaben der BBC soll es für diejenigen, die sich einen Monat lang täglich 30 Minuten zu Fuß fortbewegen, Belohnungen etwa in Form von Gutscheinen oder Vergünstigungen geben. Dokumentieren können die Teilnehmer ihre Spaziergänge, digital etwa über das Smartphone. In Venezuela ist die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer 8 Tage nach dem verheerenden Doppelerdbeben auf fast 2600 gestiegen. Noch immer werden aber Zehntausende Menschen vermisst. Übergangspräsidentin Rodriguez erklärte, die Suche nach möglichen Überlebenden werde fortgesetzt. Kritik, wonach die Regierung zu langsam auf die Katastrophe reagiert habe, wies sie zurück. Bei der Fußball-WM gehen die K.O.-Spiele um den Einzug ins Achtelfinale weiter. Ab 20 Uhr spielt Australien gegen Ägypten. Um 0 Uhr trifft Turnierfavorit Argentinien auf den Außenseiter Kap Verde. Und um 3.30 Uhr spielt Kolumbien gegen Ghana. ORF 1 überträgt jeweils live. Und das Wetter morgen wird überwiegend sonnig. Manchmal sind auch Wolken dabei. Dichtere Wolken treffen im Tagesverlauf immer wieder von Nordosten ein, bei Höchstwerten von 22 bis 29 Grad.
Dankeschön, das war das Abendjournal. Für das Team verabschiedet sich Astrid Planck und hier übernimmt jetzt Miriam Beller mit dem Europa.